Computer Club 2, das Technikmagazin mit Wolfgang Back und Wolfgang Rudolf.
Wir kommen zur Folge 259 und bevor Wolfgang Rudolf jetzt sagt, dass das eine 1 ist und hinten dann wieder zwei Einsen, dass die 1 gestiegen ist, jetzt sind wir auch zu dritt im Studio, jetzt ist jeder eine 1 von uns und wir haben nur so ein paar Nullen dazwischen.
Ja. Sie im normalen Leben, die Nullen haben die Überhand.
Und ich begrüße alle, die uns zuhören, ob mit dem Stereo-Headset oder ob mit einem Lautsprecher.
So. Du meinst, ich müsste jetzt auch was sagen?
Ja,
guck mich ganz kurz an. Ja, ich begrüße Sie auch ganz herzlich hier aus meinem Platz, auch mit Kopfhörer, vielleicht auch zu Kopfhörer oder wie auch immer. Und das mit den Einsen, ich meine, das soll ja kein Running Gag werden, aber jetzt haben wir vorne eine Eins und hinten zwei Einsen. Jetzt ist natürlich die Frage, wer von uns ist die Eins vorn?
Ach so.
Ja.
Das sollten wir hinterher mal ausdiskutieren. Aber ich sage einen wunderschönen guten Tag allen Zuhörerinnen und Zuhörern.
Ja, heute 14.02.2011. Wir sind noch gerade mal zwei Wochen von unserer Anreise zur CeBIT entfernt.
Ja.
Die wirft schon ihre Schatten voraus.
Viele. Aber welche Schatten denn? Hast du da schon ein Schattenbild entdeckt?
Ich habe keinen Schatten, aber naja, ein Schattenbild entdeckt.
Ja, also alles wird digital. Ich meine, das erzählen wir ja schon seit 50 Jahren bald. Und alles wird Internet,
Kommunikation wird ist natürlich das wichtige Thema überhaupt dabei. Ja. Wir werden auf jeden Fall wieder von Anfang bis Ende dabei sein.
Alles wird Viren, ist ja vielleicht auch etwas. Also es wird wahrscheinlich vieles zu berichten geben. Wir sind ja wieder bei G-Data am Stand. Das ist ja mittlerweile schon Tradition. Mhm. Ne? Das ist das vierte Mal oder fünfte Mal?
Vierte Mal, glaube ich. Unser Studio wird dieses Mal nicht mehr direkt zentral hinter der Bühne liegen, sondern, obwohl das schön war, wir konnten davon dann immer die Mädels beobachten durch unsere Guckfenster und Schlitze.
Da war vieles zu sehen, weil keiner gedacht hat, dass wir da rausgucken können.
Im Dunkeln da rausgucken. Ja. Aber wenn Mambo Kurt dann so richtig anfing da zu rocken, da wurde es bei uns dann so laut, da konnten wir nicht mehr arbeiten. Dieses Mal sind wir dann ein bisschen um die Ecke herum auf der Seite des Standes und das Studio wird insgesamt etwas ruhiger. Liegt auch daran, da wo wir waren, soll dann der Kühlwagen hin, ja, weil es da Probleme gab, also wir müssen den Wagen jetzt am Stand haben. Und es muss ja alles bei G-Data perfekt sein. Catering ist eine ganz, ganz große Nummer und wir profitieren davon.
Weißt du denn schon, wer uns das Singen beibringen will?
Soll ich mal sehen, ob ich den Guido noch mal kriege mit den orthopädischen Strümpfen?
Wieso soll ich mal sehen? Bestellst du den?
Ja, für dich würde ich das tun.
Ach, Gus Backus wäre auch nicht schlecht.
Gus Backus, singt der noch?
Das weiß ich nicht.
Können wir ja dann mit Bill Ramsey und Chris Howland zusammen auftreten lassen. Dann passt du dazu, das wäre dann die Rentnerband. Gut, also wollen wir jetzt mal die ernsthafte Ecke verlassen.
Oder Billy Moe. Mit dem Tiroler Hut. Nicht schlecht.
Das kannst du selbst singen, ne?
Ja,
das weiß ich warum. Der Heinz guckt entsetzt.
Schüttelt den Kopf, weil Heinz er das nicht versteht, dass diese weltmeisterschaftlichen Unterhaltungsthemen, das ist fremd für dich.
Eins der wichtigen Themen auf der diesjährigen CeBIT wird natürlich auch wieder Mobilfunk sein. Und dein Thema ist ja auch Mobilfunk 2011. Wo geht's denn hin? Wo geht's dahin?
Weiter vorwärts. Entschuldigung.
LTE.
LTE ist sicherlich in dem kommenden Jahr nicht das Thema für den normalen Anwender. Man wird erste Gehversuche sehen, es werden Sendestationen zurzeit aufgebaut, also eine Infrastruktur wird zurzeit aufgebaut, die ersten Endgeräte kommen, aber das ist noch nicht der Massenmarkt. Der tobt im Moment ganz irgendwo anders. Das ist, wie soll man sagen, Apple gegen Google gegen den Rest der Welt.
Und viel Asien, da brummt
es. Da werden die gefertigt. Da sind die Fertigungsfirmen,
die sitzen auch die Nutzung ist sehr stark in Asien.
Aber was im Moment ist, die Hersteller versuchen sich gerade in Stellung zu bringen mit ihren Betriebssystemen. Wir haben iOS von Apple, wir haben Android von Google. Mhm. Wir haben einen erneuten Versuch von Microsoft mit Windows Mobile 7. Und dann gibt es noch diese Nokias, die noch Weltmarktführer sind, aber immer mehr Marktanteile verlieren mit ihrem Symbian-Betriebssystem. Und dann gibt es diese Blackberries, also die RIM, die im Business-Umfeld sehr, sehr beliebt sind.
Die einigen korrupten Staaten auch die Tür aufmachen, damit diese Sachen abgehört werden können.
In Indien meinst du? Mhm. Ja, klar. Gut, die wollen auch ihr Geld verdienen und man weiß bei RIM, dass alles über deren Server läuft, dass die also ganz zentral das alles kontrollieren können. Gut, wenn man so ein Ding braucht, dann muss man sich eben damit abfinden. Die Geschäftsmodelle, die dahinter stehen, man will ja auch Geld verdienen, man will ja nicht nur die Telefone verkaufen, das ist an sich das Kleinste. Man versucht denn das, was Apple vorgemacht hat, man muss wirklich sagen, da waren die genial, mit dem App-Vertrieb. Also mit diesen kleinen Programmen, die online verkauft werden und die teilweise gratis sind, die teilweise nur ein paar Cent kosten oder die auch richtig teuer sind und wovon denn der Provider, in dem Fall Apple, mit ihren Sachen 30% behält.
30%, das ist Wahnsinn.
Das ist eine Maschine zum Gelddrucken.
Und du musst als Entwickler musst du dich auch anmelden. Du musst auch Mitglied sein in der Community. Kostet auch ein paar hundert Dollar, glaube ich.
Und wenn Apple die Programme nicht gefallen, dann schmeißen sie die einfach raus.
Obwohl, und das Problem ist ja nun mittlerweile, dass es so viele Apps gibt, dass sie keiner mehr findet.
Ja, es gibt also alleine bei Apple 300.000 dieser Mini-Programme, wovon 10 Milliarden mittlerweile runtergeladen wurden.
Ja.
Das ist also als Geschäftsmodell hochinteressant und die anderen versuchen das natürlich nachzumachen. Es gibt den Android-Marktplatz, die Microsoft versucht auch so einen Marktplatz zu etablieren, weil nämlich darüber dann auch langfristig Geld zu verdienen ist. Denn diese Rentenmodelle oder diese Vertriebsmodelle, dass man da öfter Geld für kriegt, ist natürlich sehr interessant.
Wobei der Android-Markt, ich glaube, vielleicht gucke ich da falsch, aber da sehe ich Apps und ich habe die auch geladen. Ich habe mir so ein kleines Ding gekauft da für 99 Euro. Da kann ich sowas mitmachen.
Was für ein kleines Ding?
Von JTAG.
Eine Kamera oder?
Nein.
Ein Mobiltelefon.
Das ist ein Tablet.
Tablet, das ist ein Mini-Tablet.
Ohne Telefon, aber mit WLAN und so weiter und so fort. Und diese Apps, die ich mir da runtergeladen habe, die waren bisher alle frei, was ich da hatte, und haben aber auch nicht lange nicht die Qualität von den Apple-Apps.
Ja, es gibt im Android-Markt Problem. Es gibt ein Problem im Android-Markt. Das versucht auch Microsoft bei Windows 7 jetzt zu unterbinden. Es gibt keine Hardware-Vorgaben. Auflösung des Bildschirms, Farbtiefe und sowas. Das hat Apple selber unter Kontrolle. Die Dinger haben eine bestimmte Auflösung. Man kriegt das ja nur von denen.
Genau.
Bei Microsoft gibt es auch ganz starke Vorgaben für Windows 7. Die müssen eine bestimmte Auflösung haben, die Handys. Die müssen bestimmte Bedingungen erfüllen. Und bei Android ist alles frei, ist alles offen. Jeder kann sich seine eigene Version stricken und macht das auch, um das für sein eigenes Tablet oder sein eigenes Mobiltelefon zu optimieren. Und die Apps, die darauf laufen, laufen eben auf den anderen nicht.
Das ist schon schade.
Okay, man muss mal schauen, ob sich das irgendwie...
Obwohl diese Freiheit, dass jeder machen darf, was er will, das hat ja auch was für sich. Sonst ist ja alles reguliert in unserer Welt. Es ist ja, bei Apple ist wirklich alles reguliert.
Na gut, du kannst nicht auf der einen Seite reklamieren, dass die nicht von Apple kontrollierten Apps eine geringere Qualität haben und auf der anderen Seite, dass die kontrollierten...
Ich habe nicht gewertet, das ist nur so.
Naja, gut.
Das ist nur so.
Also, man muss schauen, wo das hinläuft. Ob da diese Freiheit, wobei bei Android, ich glaube bei Android 3 soll es auch dann strengere Vorgaben, Mindestanforderungen geben, die Hardware und Software erfüllen müssen, damit die Möglichkeit für Entwickler einfach größer ist. Das Nachsehen bei diesen ganzen Bestrebungen haben die Provider. Es wird immer mehr Bandbreite gefordert und bei den Flatrates wird eben nicht mehr dafür bezahlt. Die Internetnutzung über Mobilfunk ist im letzten Jahr um 35% gestiegen. Und das sind 22 Millionen Megabyte, die mittlerweile mobil runtergeladen sind. Das sind 22 Petabyte. Das ist wie im normalen Leben, ganz viele Nullen.
Petabyte,
mobil runtergeladen werden und die Infrastruktur hält das vielfach gar nicht mehr aus, gerade in Städten. Du wirst das hier in Köln vielleicht schon mal gemerkt haben, dass plötzlich dein UMTS in Verbindungsraten reinkommt, die man früher mit dem analogen Modem hatte.
Ich war mal bei 5, da bin ich mittlerweile bei 1,5
Megabit. Ich habe es auf dem Land da ein bisschen besser. Ich habe also noch, weil ich jetzt ziemlich alleine bin, gerade am Wochenende habe ich noch bis zu meinen 5, 6, ich habe auch schon mal 7 Megabit gekriegt. Also das wird sich in den Städten noch mehr verschlimmern. Mhm. Die Infrastruktur muss aufgebaut werden, muss man schauen, wie das da weitergeht. Dann kommt ja als Zweites dazu, dass die Tablet-PCs ganz, ganz stark in den Markt reinkommen und beobachten. Wir haben ja nicht nur das iPad, das Vorreiter war in dem Markt. Es gibt ja mittlerweile 80 Konkurrenten dazu.
Es werden noch mehr werden.
Ja, ja gut, die anderen werden wegfallen. Da gibt es schöne Ideen bei, da gibt es einfach so mal Quatsch. Es gibt auch von den Geräten, haben wir uns auch schon mal welche angesehen, die sehen zwar so aus wie ein Tablet-PC, haben aber einfach Reaktionszeiten, die es uninteressant machen. Ja. Das will man gar nicht. Dann zahlt man lieber ein paar Mark mehr. Aber das ist sicherlich ein Zukunftsmarkt. Gartner erwartet, dass in diesem Jahr, also 2011, 50 Millionen Tablet-PCs verkauft werden. Und das heißt, das ist wieder was für die Infrastruktur, denn das sind Internet-Tablets. Die arbeiten nicht lokal, die arbeiten im Netz, da werden Apps runtergeladen, da werden Internetinhalte runtergeladen, da werden Filme, YouTube und sowas geguckt.
Ich glaube, das ist eigentlich der wichtigste Punkt, hochauflösende Videos. Ja, die machen die erfordern Bandbreite in einem unermesslichen Maße und das ist die große Herausforderung. Ja. So, und da ist die Frage, wie will man denn von Seiten der Netzbetreiber dieser Herausforderung begegnen?
Es gibt ja die Bestrebungen, auch vom Gesetzgeber her, dass man versucht, unsere Bundesankündigungsministerin Aigner ist ja gerade dabei, möchte Fiber to the Home durchsetzen, dass jeder seinen Glasfaseranschluss nach Hause kriegt, damit wenigstens das Kabel gebunden, nur die WLAN-Sache in Hochgeschwindigkeit abgedeckt ist. Bei den Mobilfunkern sieht es anders aus, da ist es einfach teuer.
Glasfaser über WLAN über Glasfaser? Oder wie
Nein, das Haus per Glasfaser anbieten und dann hast du deine eigene WLAN-Station zu Hause und verbreitest darüber.
Er meinte ja auch Lichtschwellenleiter.
Ja, meinte.
Was habe ich denn gesagt?
Glasfaser.
Glasfaserleiter.
Cool. Nee, Glasfaser. Das sind Lichtschwellenleiter.
Aber ich leide immer darunter, wenn Glasfaser Dankeschön. Gesagt wird.
Ja, das ist einfach Sprachgebrauch und das kommt dann einfach.
Einfach so. Nachlässigkeit.
Ja, das ist genauso wie LCD-Displays und Ansi-Lumen und die ganzen
Stundenkilometer,
der nachgeplappert wird.
Stundenkilometer.
So, jetzt sind wir bei der gegenseitigen Zerfleischung angelangt, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Jetzt möchte ich aber von dem Heinz zum Abschluss noch ganz gern wissen, wie wird denn diese unermessliche Bandbreite, die wir alle haben wollen in der Zukunft, überhaupt bereitgestellt werden können, außer über Lichtwellenleiter?
Im Funk gibt es eben LTE, wird eine größere Bandbreite anbieten, die man sich auch teilen muss und da wird es was geben. Das wird in den nächsten 2-3 Jahren wird das kommen und wir werden später von Peter noch hören, dass es auch Nachfolgebestrebungen gibt, um noch mehr Bandbreite per Funk anbieten zu können, um damit die mobilen Leute abzufrühstücken. Und eben zu Hause ist damit zu rechnen, dass die Internetprovider oder die großen Telekoms ihre Leitungsbandbreiten weiter ausbauen müssen, einfach um nicht Kunden zu verlieren.
Gut, also kann künftig alles über das Internet gehen und dann sollten wir jetzt mal wirklich hören, ob der Peter schon in der Leitung ist. Jetzt haben wir schon vom Heinz so einiges gehört, das hörte sich ein bisschen negativ an. Er hat aber auch schon anklingen lassen, dass es schon einen Nachfolger für das System gibt, was jetzt erst noch etabliert werden muss, was noch gar nicht da ist.
Ja, das ist ja das, was mir immer Gedanken abverlangt hat. Ich dachte, wie kann man eine neue Entwicklung Long-Term Evolution nennen?
Ja, also, weil es so lang dauert.
Also Langzeit-Evolution. Das heißt, man weiß nicht genau, wie lange dauert die Entwicklung. Da sagt man, Long-Term Evolution. Und jetzt kommt so etwas, das heißt, weil Long-Term Evolution ist eigentlich endgültig, da gibt es nichts mehr, Advanced.
Ja.
Also doch wieder was Neues.
Ja.
Long-Term Evolution. Advanced.
Die Leute sind doch genial mit ihrer Namensfindung.
Das finde ich unglaublich.
Peter, sind die Leute auch so genial mit der Technologie?
Naja, sie sagen also, in einigen Jahren soll eben diese fortgeschrittene Long-Term Evolution auch marktreif sein. Und das Wesentliche, der wesentliche Unterschied gegenüber dem jetzigen LTE, das aber auch noch nicht eingeführt ist, sondern da sind wir erst dabei, der wesentliche Unterschied dieser Advanced oder fortgeschrittenen Variante, der liegt im Wesentlichen darin, dass LTE Advanced mit mehreren Antennen und mit mehreren Basisstationen gleichzeitig arbeitet. Und dadurch bekommt man eben eine wesentliche Verbreiterung des gesamten Datenstroms hin. Das heißt, ich habe hier zum einen eine sehr viel breitbandigere Anbindung und zum anderen gehen die Latenzzeiten deutlich runter. Bei UMTS, da liegt man da ja so bei 100 Millisekunden, bei LTE immer noch bei 10 und bei dem Advanced-Standard, da soll man dann bei 2 Millisekunden liegen. Und das wäre natürlich schon ein ziemlicher Fortschritt.
LTE bietet mir ja, wenn ich die Verbindung mit MIMO und OFDMA habe, 100 Megabit im Downstream und 50 Megabit im Upstream, wenn alles gut geht. Die Geschwindigkeiten für das künftige LTE, die sollen ja theoretisch bis zu 1 Gigabit hochgehen. Ist das realistisch gedacht?
Also im Labor von Alcatel in Zuffenhausen habe ich mir das mal vor einiger Zeit anschauen können und da haben die im sogenannten Standardbetrieb 300 Megabit erreicht, überhaupt kein Problem. Allerdings dieser Garantiewert von bis zu 1 Gigabit, den haben sie wirklich nur erreicht, wenn tatsächlich 4 bis 5 Basisstationen, wenn tatsächlich unter Umständen 6 Antennen des Empfangsgerätes oder des absendenden Handys oder Notebooks oder digitalen Assistenten alle gleichzeitig arbeiteten und die Funkzelle von anderen nicht benutzt wurde. Also da gibt es auch wieder einige Einschränkungen, aber tatsächlich, theoretisch sind bis zu diesem Gigabit sehr gut möglich und zwar eigentlich sogar in beide Richtungen, also Upload wie Download.
Das ist mächtig. Dazu kommt aber auch, dass die Reichweite erhöht ist und damit auch die In-House-Feldstärke und damit die Verbindung. Wie erreicht man das, weißt du das?
Ja, im Wesentlichen tatsächlich, indem man mit mehreren Basisstationen arbeitet. Also das Advanced-Verfahren besteht dann tatsächlich darin, dass die Signale, die so eine mobile Einheit schickt in Richtung Basisstation, dann gleich von den 2 benachbarten Basisstationen auch mit empfangen werden und weitergeschickt werden. Und die Signale werden dann einheitlich in einem Empfänger zusammengeführt. Das heißt, der Empfänger, der greift dann nicht nur auf diese eine Basisstation mit ihren Antennen zurück, sondern auf 2 oder 3 Basisstationen mit entsprechend 6 oder 9 Antennen. Und dadurch bekommt man vor allen Dingen dann eben auch die ganzen Zellränder wesentlich besser ausgeleuchtet und somit eine Signalverbesserung hin. Das heißt, hier wird im Wesentlichen über einen Umweg die Signalverbesserung erreicht.
Wenn man mehrere Antennen so im Spiel hat, spricht man meistens von Diversity. Nur das ist kein Diversity-Empfang, ne? Denn das sind verschiedene Signale, die ich da empfange. Beim Diversity, beim Radioempfang, ist es ja so, dass ich eine Quelle empfange.
Hier hast du auch mehrere Antennen an deinem sendenden Gerät und deshalb trifft dieses Diversity-Argument nicht ganz zu. Dieser Long-Term-Evolution-Standard, der teilt ja die Funkfrequenz auch schon auf für den Transport von vielen Datenpäckchen gleichzeitig. Also da werden dann beispielsweise bei jedem Datentransport eben nicht mehr die Datenpäckchen auf einer Funkfrequenz übereinander gestapelt übertragen, wie etwa bei UMTS, sondern der teilt dann die Funkfrequenzen in mehrere Unterfrequenzen auf. Und diese Unterfrequenzen, die nutzt nun auch dieser fortgeschrittene LTE-Standard, dieser Advanced-Standard und sagt dann einfach, unter diesen unterschiedlichen Unterfrequenzen transportiere ich unterschiedliche Daten und die führe ich dann letztlich am Empfängergerät oder über diese Basisstation wieder zusammen. Und deshalb habe ich eine relativ hohe Bandbreite, weil hier quasi die Bandbreiten der Unterfrequenzen dann letztlich beim Transport der ganzen Datenpäckchen zusammengeführt werden.
Jetzt brauche ich dazu auch noch spezielle Hardware. Es reicht ja nicht, dass nun das Sendesignal zur Verfügung gestellt wird und ich das theoretisch empfangen könnte, sondern ich muss ja auch einen Empfänger dafür haben, der dann ein WLAN daraus macht oder mir auch eine Kabelverbindung für mein Home-Netzwerk zur Verfügung stellt. Ist diese Hardware denn verfügbar und was kostet sowas?
Was es kostet, weiß man noch nicht, aber diese Hardware gibt es im Labormaßstab schon. Vor allen Dingen muss ja auch an den Basisstationen der Funkzellen einiges umgebaut werden. Wobei die Forscher mir gesagt haben, übereinstimmend gesagt haben, das Wesentliche wird tatsächlich die Softwareverbesserung sein. Die wird sehr teuer, weil dann auf die Basisstationen zusätzliche Software bundesweit eben aufgespielt und verteilt werden muss. Und im Augenblick ist eben diese Software auch noch relativ wartungsintensiv.
Und dieses LTE wurde ja ursprünglich dafür angedacht, dass man die weißen Flecken auf der Landkarte in Deutschland reduziert. Das heißt, es war eigentlich für Festverbindungen gedacht. Aber unsere ganzen Kommunikationsgeräte werden ja immer mobiler und wir wollen ja auch unterwegs sowas haben. Und UMTS hat nun mal Geschwindigkeitsgrenzen. Wird man sowas auch mobil verwenden können künftig?
Ja, LTE ist ja ein Mobilfunkstandard und LTE Advanced eben dann auch der Nachfolgestandard. Das sind ja mobile Standards. Man hat das ursprünglich auch für die weißen Flecken auf dem Breitbandatlas eigentlich nur benutzt, weil man sich sagte, wenn ich dahin überall Kabel ziehen will, um Breitbandanschlüsse damit aufzubauen, dann wird das viel zu teuer. Und wenn ich das eben über Basisstationen mache, über Funk mache, dann kann ich das wesentlich günstiger machen, weil ich dann die entsprechenden Gebiete stärker ausleuchten kann. Aber man hat eben auch festgestellt und feststellen müssen, LTE bekommt das eben auch nur mit einer bestimmten Bandbreite hin und die ist wesentlich davon abhängig, wie groß ist das Verbreitungsgebiet. Also ich kann Funkzellen nicht beliebig groß machen. Das war ein Planungsfehler der Politik, die Funkzellen zu groß angelegt hatten. Da musste man wieder kleinteiliger werden. Und zum Zweiten, es kommt dann natürlich auch darauf an, wie viele Nutzer sich aktuell so eine Funkzelle teilen. Denn die teilen sich dann natürlich auch die Bandbreite, die diese Funkzelle bereitstellt.
Ja, ist klar. Das merken wir gerade jetzt in den Großstädten, jetzt wo alle mit einem Handy rumlaufen und da ein UMTS machen und es geht bergab. Ich habe mal 5 Megabit erreicht in Köln, in der Innenstadt, und das sind jetzt mittlerweile 1,5, die dabei noch herauskommen. Das geht schnell bergab.
Gut, aber für
ja, und diese Studie, die ich jetzt kürzlich gelesen habe zur LTE Advanced, da haben 3 Forschungslaboratorien zusammengearbeitet, die sagen, gut, wir bekommen dann vermutlich 300 Megabit auch in Funkzellen mit relativ hoher Benutzerfrequenz hin, also wenn relativ viele Leute da sind, hat damit zu tun, dass dann eben vermehrt, wenn man sieht, da greifen im Augenblick sehr viele Leute auf diese Kanäle zu, dass man dann einfach noch weitere Funkunterfrequenzen in solchen Fällen einrichten kann.
Boah. Was wird da alles gefunkt in Zukunft?
Ah ja, gut, ich meine, das habe ich schon vor Jahren so gesagt. Alles wird drahtlos und wir sehen das heute. Es wird drahtlos, weil es günstiger ist, etwas per Funk zu machen, als Kabel zu verlegen.
Ja.
Ich stelle mir es auf jeden Fall lustig vor, wenn irgendwann dann diese Technologie Einzug hält, dass wir dann anstelle unserer UMTS-Sticks kleine LTE-A-Sticks haben mit 6 Antennen drauf.
Ich freue mich schon auf die LTE-AH. Die Advanced Hyper oder HA, Hyper Advanced.
Ja, wir werden es sehen.
Ja.
Peter, ganz real eingeschätzt, was sagen die Forscher, wann so etwas tatsächlich für uns als Benutzer verfügbar sein wird?
Ja, die sagen 2015, 2016 müsste es eigentlich an den Markt kommen und dann auch LTE natürlich ablösen, so nach und nach. Wenn ich mir allerdings anschaue, für LTE wurde auch prognostiziert, 2009 geht es los, 2010 haben wir eine breite Verteilung von LTE und 2011 werden wir LTE flächendeckend in Deutschland eingeführt haben.
80%.
Noch weit davon entfernt. Da sind wir wirklich weit davon entfernt. Ich denke, bei LTE werden wir noch 2 Jahre mindestens brauchen und entsprechend würde ich mal diese 4 bis 5 Jahre, die die Experten im Augenblick für LTE Advanced angeben, dann auch eher in 6 bis 7 Jahre hochrechnen.
Da muss ich wirklich sagen, liebe Politiker, ich schimpfe zwar oft über das, was ihr tut, aber hier habt ihr mal was Vernünftiges gemacht, denn LTE darf erst dann in den Ballungsgebieten Einzug halten, wenn die Fläche zu 80% versorgt ist. Denn sonst würden sich natürlich alle auf den dicken Kuchen stürzen und da ein Stück abschneiden davon. Und hier muss man nur erstmal über die Dörfer gehen, im wahrsten Sinne des Wortes. Habt ihr fein gemacht. Es wird eigentlich immer wichtiger, dass man dafür sorgt, dass die eigene IT-Infrastruktur, der eigene Rechner gesichert ist und sicher ist. Und dennoch, wir erleben es jeden Tag, wir hören immer wieder Nachrichten und Informationen, die sagen, dass wieder in irgendwelche Rechner oder Netzwerke eingebrochen wurde, Schaden verursacht wurde und so weiter. Was kann man denn überhaupt machen? Wir haben uns mal ein bisschen umgesehen und sind da auf ein Unternehmen gestoßen, Red Team Pen Testing GmbH. Dieses PEN ist die Abkürzung für Penetration. Da wollten wir jetzt mal genau wissen, was die Leute denn da eigentlich so treiben.
Das ist so ein Hackerzentrum, oder?
Da fragen wir, glaube ich, mal den Herrn Hof, den haben wir in der Leitung. Schönen guten Tag.
Ja, guten Tag.
Herr Hof, Hackerzentrum haben Sie, glaube ich, nichts mit zu tun, oder?
Nein, das haben wir nicht. Wir machen das Ganze professionell. Das sind IT-Sicherheitsüberprüfungen aus Angreiferperspektive. Da werden wir von den Firmen beauftragt, zu gucken, wie denn die IT-Sicherheit so aussieht.
Was geschieht da? Wie machen Sie das? Das heißt, eine Firma ruft Sie an und sagt, pass mal auf, du, ich weiß nicht, ist meine Geschichte hier sicher? Dring doch mal bei mir ein oder was geschieht da?
Genau, richtig. Wir werden von Firmen angesprochen, machen danach mit denen erstmal ein Vorgespräch, klären, worum geht es überhaupt? Einmal natürlich, welche IT-Systeme, aber auch, was ist denn das Ziel eines Angreifers an der Stelle? Und dann gehen wir hin und checken wirklich, wie die Sicherheit aussieht und machen das mit den gleichen Methoden, die ein Angreifer eben auch hat.
Und Sie kriegen keine besonderen Informationen von dem Kunden oder kriegen Sie da Tipps?
Das kommt immer ein bisschen drauf an. Natürlich können wir auch ohne jegliche Information oder nur mit sehr wenigen Informationen angreifen. Meistens geht man da mal einen Mittelweg und sagt, man kriegt gewisse Informationen gestellt, die ein Angreifer sich über kurz oder lang auch aneignen kann und kann dann einfach effizienter arbeiten.
Also doch ein Hackerzentrum.
Naja, Hackerzentrum klingt da jetzt natürlich ein wenig, ja, als ob sie da
zwielichtigen
Gestalten sitzen haben.
Nee, ist klar. Was wird denn da eigentlich gemacht? Also Sie schauen mit Sicherheit erstmal nach, ob die Ports oder welche Ports offen sind, die gar nicht offen sein müssten.
Zum Beispiel, also das ist ganz unterschiedlich. Es kommt jetzt darauf an, ob Sie einen klassischen Netzwerk-Pentest haben, wo Sie zum Beispiel genau sowas machen, mal einen Port scannen, um zu gucken, was da offen ist. Heutzutage aber auch immer mehr beliebt Web-Applikationen zum Beispiel, die getestet werden. Da machen sie das nicht unbedingt. Wir machen aber auch Produkt-Pentests. Das heißt, sie haben ein neues Produkt, was sie an den Markt bringen wollen, neue Hardware und wollen gucken, kann man damit irgendwelchen Unfug treiben.
Also ein neuer Router, der auf den Markt kommt, den könnte man ihnen zur Verfügung stellen und sagen, guck mal, kann man da irgendwie die eingebaute Hardware-Firewall überwinden?
Genau, oder zum Beispiel an das Administrationsinterface kommen, an welches man nicht kommen sollte.
Und wie werden Sie legal bei dem, was Sie tun, was ja illegal eigentlich ist, dass Sie so versuchen, irgendwo einzudringen?
Also das ist bei uns natürlich vertraglich geregelt mit unseren Kunden und dann ist das auch von der Legalität her überhaupt kein Problem, denn wir arbeiten im Auftrag des Kunden.
Gut, was geschieht denn, wenn Sie jetzt so einen Test durchgeführt haben und Sie haben Sicherheitslücken gefunden? Helfen Sie dem Kunden dann, diese auch zu schließen?
Also was wir machen ist, dass wir in unseren Berichten, die wir am Ende abgeben, Lösungsvorschläge geben. Was wir ganz bewusst nicht tun, ist den Kunden bei der Lösungs- oder bei der Fehlerbehebung nachher zu helfen. Das machen wir aus dem Grund, dass wir objektiv bleiben wollen. Das bedeutet, dass der Kunde nachher nicht das Gefühl haben muss, naja, jetzt haben die hier geschrieben, das ist alles ganz schlimm und muss alles neu gemacht werden. Machen Sie das nur, um am Ende den Auftrag zu verkaufen, hier auch bei dieser Lösungsbehebung oder bei dieser Risikobehebung zu helfen.
Herr Hoff, Frage, wie sieht es denn aus, wenn Sie solche Tests durchführen? Wie viel Prozent derer, die Sie testen, haben denn gravierende Sicherheitsmängel an Ihrem System?
Also da kann ich natürlich auch nur so eine grobe Daumenzahl geben, aber mal ganz grob geschätzt, sind das ungefähr 80% der Systeme, wo wir das erreichen, was wir vorher beim Kunden besprochen haben, was nicht erreicht werden darf. Das kommt natürlich immer darauf an, welche Ziele man vorher auch gesteckt hat.
Das ist schon Wahnsinn. 80%.
Ja, rein über den Daumen gepeilt, wie gesagt, ist natürlich keine exakte Zahl. Und eben bezogen darauf, was man vorher gesagt hat, was nicht passieren darf.
Woran liegt das denn an den 80%? Ist das in die IT-Abteilungen so schlecht in den Firmen?
Das will ich gar nicht sagen. Es ist oft sowohl ein Zeit- als auch ein Geldproblem. Administratoren sind sehr beschäftigt heutzutage, müssen sehr, sehr viel tun. Ich sage immer, ich habe große Achtung vor dem Job eines jeden Administrators, denn der Administrator muss sämtliche Sicherheitslücken stopfen, während ich als Angreifer nur die eine Sicherheitslücke finden muss, mit der ich durchkomme, im Zweifelsfall. Und da fehlt häufig das Sicherheitsbewusstsein, einmal natürlich bei der Chefetage, aber eben auch, dass dann keine Zeit und kein Geld zur Verfügung da ist, um adäquat auch Sicherheit zu betreiben.
Vielleicht fehlt auch die Fantasie.
Das kommt natürlich noch dazu, dass Sie auch Experten brauchen, die überhaupt erst die Sicherheit sehen. Das verbuchen wir dann immer so ein bisschen unter Betriebsblindheit auch. In Ihrem eigenen System finden Sie einfach manche Schwachstellen nicht, denn sonst hätten Sie ja schon längst behoben. Da kommen wir dann ins Spiel als Externe, die einfach einen Blick auf das System haben, den man als Administrator gar nicht mehr hat.
Kommen die Leute erst zu Ihnen, wenn sie schon einen Schaden erlitten haben?
Also es gibt auch viele Kunden, die zu uns kommen, bevor der Schaden da ist, Gott sei Dank. Aber wir hören natürlich auch immer mal wieder, dass Vorfälle bei Kunden sind und dass sie anschließend dann mal gucken wollen, wie sie denn jetzt sicherer werden können.
Gut, ich denke, wir sollten aber auch dem privaten Anwender sagen, auch wenn Sie vielleicht für den privaten Mann zu teuer sind, dass es im Internet solche Tests nicht in der Tiefe und nicht in der Qualität gibt, wo er sein System so ungefähr mal abchecken lassen kann.
Genau, das gibt es natürlich. Was immer wichtig ist, ist, sich eben zumindest ein bisschen mit der ganzen Sache zu beschäftigen und einfach, ja, nachdenken, wenn Sie zum Beispiel eine E-Mail kriegen, die von jemandem kommt.
Den man nicht kennt.
Genau, also gerade Phishing-E-Mails etc. Einfach ein bisschen nachdenken, bevor man auf Sachen draufklickt.
Letzte Frage, Sie werden wohl nicht arbeitslos werden.
Das hoffen wir ja, aber im Moment ist der Markt halt doch, glaube ich, stark im Wachsen. Die Leute denken über Sicherheit nach, was natürlich sehr gut ist, was bestimmt auch damit zu tun hat, dass in den Medien auch immer wieder von Einbrüchen etc. die Rede ist. Und deswegen glauben wir, dass wir da weiter am Markt bleiben werden mit.
Ja, vielen Dank, ne?
Ja, vielen Dank, Herr Hoff. Und wir müssen uns hier jetzt auch sehr schnell verabschieden. Wir tun einen Daumen hoch, sagen Ihnen, schauen Sie mal in unseren Shop rein und wünschen Ihnen alles Gute. Bis zum nächsten Mal.
Und tschüss. Und zicke zacke.
Auf Wiedersehen.
Tschüss.
Das war Computer Club 2, das Technikmagazin mit Wolfgang Back und Wolfgang Rudolph. Technik Arne Wohlgemuth. Produktion Anja Arp und Manfred Kläuber. Eine Internetsendung der Vox Mundi Medienanstalt, Köln 2011.
Der Computer Club 2 und G-Data sind, wie schon in den Jahren zuvor, Partner auf der CeBIT. G-Data gilt als Erfinder des Virenschutzes und wird in Hannover viele Neuheiten für Endkunden und Unternehmen vorstellen. Das Computerclub-Team produziert in seinem Studio auf dem G-Data-Stand in Halle 11 wieder täglich eine Audiosondersendung für das Internet. Außerdem talken die beiden Wolfgangs täglich um 16 Uhr in der G-Data-Arena zum Thema IT-Sicherheit und Online-Kriminalität. Eingeladen sind Experten aus der Fachwelt vom BKA und vom Verfassungsschutz. Sie informieren über die Bedrohung und die Hintermänner des E-Crime-Business.